Wir sind bei der letzten Predigt angelangt heute von unserer Predigtreihe Grundlagen des Glaubens. Letzte Woche habe ich angefangen mit dieser Predigt Jesus als Herr, die Kosten überschlagen. Und heute machen wir weiter mit ein paar Einzelheiten. Was heißt das eigentlich, Jesus als Herr zu nehmen? Zu sagen, ich bin Nachfolger Jesus. Ich habe an unserer Zeit, kurz bevor wir nach Deutschland gekommen sind, in Texas nachgedacht. Wir hatten in dieser Stadt, wo wir gewohnt haben, Wichita Falls, Arbeit. Ich hatte sogar eine gute Fahrradgruppe gefunden, Freunde, eine Gemeinde, einfach ein schönes Leben dort. Und trotzdem hatten wir tief in unserem Herzen, dass Gott ruft uns, nach Deutschland zu kommen. Es war schwer zu gehen, muss ich sagen. Besonders uns zu verabschieden von dieser Gruppe von Freunden, jungen, verheiratete Paare. Nur eine Familie hat Kinder damals. Wir waren so nah zusammengewachsen im Herrn. Sie waren auch in dieser Gemeinde. Das war nicht leicht, aber trotzdem hatten wir den Eindruck von Gott, dass wir ihm dienen sollen in Deutschland. Das Beispiel von Timotheus und Paulus, ich würde gerne hören, was für ein Gespräch sie hatten. Wir haben nur den Brief von Paulus, als er an Timotheus geschrieben hat. Im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 10, warte mal, ich suche das. Paulus benutzt sein Beispiel für Timotheus. Er sagt in Vers 10, du aber bist meiner Lehre gefolgt, du hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe, meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Du hast dich auch nicht dadurch abgehalten lassen. Und so weiter und so weiter. Wir sind Beispiele, wie wir Jesus nachfolgen. Und wir sind Beispiele für andere. Letzte Woche hatten wir dieses anschauliche Bild vom Kreuz tragen. Oder wörtlich, wie ich das verstehe aus dem Griechischen, unsere Zeltstange oder Pfosten nehmen als Wanderstock. Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und wir nehmen diese Zeltstange als Wanderstock und laufen Jesus hinterher. Das hat mich angespornt und ermutigt zu schauen, was in meinem Leben meine Nachfolge noch hindert. Heute schauen wir ein paar Einzelheiten an, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Er möchte unser Herr sein. Aber wir müssen etwas erkennen. Es gibt ein Problem. Das Problem ist unsere sündige Natur. Ich habe ein Zitat von Werner Heuchelbach gefunden, was mich angesprochen hat. Er schreibt, manche Menschen lassen diese Natur freien Lauf und sind sofort erkennbar als ewige Klagegeister, als Egozentriker oder als Narzissten. Andere versuchen ernsthaft ein gutes Leben zu führen, doch scheitern immer wieder. Im Grunde wissen alle nur zu gut, wenn sie es zulassen, muss ich sagen, dass wir ganz tief drinnen etwas Böses haben. Die Bibel beschreibt uns deswegen als Sünder. Und das Schlimme ist, damit haben wir den Tod verdient, jeder von uns. Und dann schauen wir Stelle an, wie Römer 6, was Paulus dort geschrieben hat. Römer 6, Abvers oder Vers 23. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seine Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn wir da aufhören würden, in diesem Vers mittendrin, das wäre schade. Das wäre eigentlich todbringend. Gott in seiner Gnade schenkt uns ewiges Leben in Jesus Christus. Wir müssen aber erkennen, wir müssen sehen, dass wir sündige Menschen sind. Das ist eine Tatsache, meiner Meinung nach. Mein Denken, mein Verhalten müssen verändert werden. Und ich persönlich sehe, dass solche Änderungen nicht einmalig sind. Es ist ein Prozess, gegeben vom Erfolg und Misserfolg, Zweifel und Mut. Alles gehört dazu. Und deswegen brauchen wir Gottes Geist, wenn wir Jesus annehmen und sagen Ja zu ihm. Und das Zelebrieren in der Taufe, kommt der Geist und wohnt der Geist in uns. Und das ist eine Kraft, die unvorstellbar ist und oft unbeschreiblich ist. Und wir haben sein Wort, um besser Jesus kennenzulernen. Nicht nur durch den Geist, aber auch durch sein Wort. Wir haben die Gemeinde und wir brauchen das Ganze, um Jesus nachzufolgen. Wir brauchen Hilfe von Geschwistern. Zuerst schauen wir diese Einzelheiten an. Jesus möchte Herr deines Verhaltens sein. Welche Schwäche oder Sünde wird für dich am schwierigsten sein, aufzugeben? Überleg mal. Wenn du diese Entscheidung treffen würdest, oder als du diese Entscheidung getroffen hast, welche Sünde war am schwierigsten aufzugeben? Es ist sehr gut für uns, bewusst zu sein, das zu erkennen, wo sind meine Schwächen, um uns aktiv damit auseinanderzusetzen. Auch müssen wir einfach die Frage stellen, bin ich bereit, mich von Gott prüfen zu lassen? Überleg mal, was David da im Psalm 139, Vers 23 und 24 gesagt hat. David, nicht vergessen, wer David war, nicht nur König und Hirten und eine schöne Harfe gespielt hat, schöne Lieder gedichtet hat. Auch hat Ehebruch begonnen, kann man fast sagen, ein Vergewaltiger, ein Mörder. Er sagt, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf dem ewigen Wege. Bin ich bereit, mich von Gott prüfen zu lassen? Bin ich bereit, mich ändern zu lassen von Grund auf, wenn es sein muss. Alle die Stütze, die ich um mich gebaut habe, durch die Jahre, bin ich bereit, die wegzulassen, fallen zu lassen. Wenn wir Ja sagen können, dann haben wir den nächsten Schritt gemacht. Zweitens, Jesus möchte Herr unserer Zeit sein. Herr deiner Zeit. Was bedeutet das? Für dich persönlich, wie sehen wir unsere Zeit? Ist meine Zeit nur für mich und meine Hobbys, für meine Familie und Freunde? Vielleicht dann irgendwo für Gott. Ich möchte euch ermutigen, einfach ein von den Evangelien zu nehmen und schau, wie Jesus seine Zeit verbracht hat. Das wäre eine gute Lehre für uns alle. In Hebräer 10, ab Vers 19, lesen wir: Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat uns durch sein Blut eröffnet. Jesus hat uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebannt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Merkt ihr diese Wechsel da? Deshalb wollen wir, weil wir so einen hohen Priester haben, weil wir jemanden haben hinter uns, in uns, der sich für uns geopfert hat. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott reden. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Boah, das ist ein schöner Satz. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb, sagt er, ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag rückt näher, an dem der Herr wiederkommt. Gemeindeveranstaltungen, Kleingruppen, unsere Geschwister, was ist der Sinn von Gemeindeveranstaltungen? Wenn wir überlegen, was mache ich mit meiner Zeit? Ich habe nur diese gewisse Zeit in der Woche, am Tag. Möchtest du in einer Kleingruppe sein? Möchtest du regelmäßiger zum Gottesdienst kommen, sonntags? Oder einfach spontan zu sein und dich zu treffen mit einem Bruder oder einer Schwester im Glauben. Einzuladen zu dir zu Hause. In dieser Zeit, ich verstehe, in dieser Zeit mit Corona ist es etwas schwieriger. Aber die Möglichkeiten sind da. Und ich möchte euch ermutigen, sprich Dan oder ich an, wenn du eine Idee hast, im Sinne von Gemeinschaft oder sogar wenn du Menschen erreichen möchtest mit deinem Hobby oder deine Gabe oder Interesse, sprich uns bitte an, was du tun möchtest. Und wir sehen, was wir tun können. Eigentlich zu unseren Hauptveranstaltungen zu kommen, ist eine grundsätzliche Entscheidung, dass man mich jedes Mal neu überlegen muss. Wir erinnern uns an Stellen, an Worte von Jesus, wie in Matthäus 28, Vers 18, ab Vers 18. Geht hinaus in die Welt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Wir haben einen Auftrag vom Herrn. Oder was er in der Bergpredigt gesagt hat, in Matthäus 6, ab Vers 25, wo er über Sorgen gesprochen hat. Sorgt euch nicht um euer Leben. Guck mal, schau die Vögel an. Dann sagte er in Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Das ist primär, das kommt zuerst dran. Dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Überleg mal, was bedeutet es, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten? Kann verschiedene Antworten geben. Das ist gut, das ist okay. Solange es deine Antwort ist und im Einklang mit seinem Wort ist. Nächste. Jesus möchte Herr der Gemeinde sein. Er ist Herr über diese Gemeinde, nicht deine Person. Paulus schreibt in Epheser 4, Abvers 1 oder 2, keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich, geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Und dann beschreibt er ab Vers ungefähr 2b oder 3, jeder hat seine Aufgabe in der Gemeinde. Und das ist so eine wunderschöne Sache. Jeder macht dies, ja, jemand macht das. Und das bildet einen ganzen Körper. Und das soll gut funktionieren. Und das ist unser Ziel in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Und dann Vers 13, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Jede Person ist wichtig in der Gemeinde, jeder gibt seinen Teil. Die Frage ist, wo möchtest du dich einbringen? Was ist unser Ziel als Christ? Und er sagte, fast am Ende von dieser Stelle, in Vers 15, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Das ist Gottes Ziel für uns, ähnlich Jesus ähnlicher zu werden. Und das ist was Wunderbares. Und kann unsere Welt und wird unsere Welt ändern. Und hat, muss ich auch sagen, und hat unsere Welt bis jetzt geändert. Der nächste Punkt. Jesus ist Herr meiner Freundschaften und Liebesbeziehungen. Oh, jetzt trete ich auf ein paar Füße vielleicht hier. Aber das möchte nicht jeder hören. In unserer Gesellschaft, in dieser Kultur, meine Freundschaften, meine Liebesbeziehungen besonders, das geht dir nicht an. Das geht Gott gar nichts an. Das ist meine Sache. Aber wenn wir in jeder Hinsicht, in jedem Bereich von unserem Leben in ihm wachsen wollen, gehört es auch dazu. Die Familie. Einmütig zu sein. Einheit zu finden in der Familie, in der Ehe. Oh, das ist Arbeit. Wir müssen nur schauen in der Apostelgeschichte Kapitel 2, Abvers ungefähr 37, wie die Gemeinde für die Urchristen aussah. Wie sie umeinander gekümmert haben und miteinander gefeiert haben. Vers 42 lesen wir, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, in dem Brotbrechen und im Gebet. Paulus schreibt in Galater 6, Vers 10, solange wir noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Wir möchten Gutes tun für alle Menschen, aber besonders für unsere Geschwister, die zusammengehören in Gottes Familie. Wie setze ich Prioritäten, wenn es um Freundschaften geht oder sogar Liebesbeziehungen? Werde alle denen gerecht, die ich kenne? Wie hat Jesus das gemacht? Merkt ihr das? Immer wieder gehen wir zurück zu Jesus und gucken wir sein Leben an, wie er mit einer gewissen Sache umgegangen ist. Er sagte in Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Ganz krass. Direkt. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Jesus mehr lieben, was heißt das? Im Sinne von unseren Beziehungen. Paulus hat schwierige Situationen angesprochen, zum Beispiel in der Gemeinde in Korinth. Er sagt in 1. Korintherbrief 7, 39, eine Frau ist an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn er stirbt, ist sie frei und kann heiraten, wen sie will, vorausgesetzt, der Betreffende gehört wie sie dem Herrn. Das sehen wir immer wieder, heiraten im Herrn. Ein gläubiger Menschen heiraten. Was bedeutet das für uns in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft? Meine Meinung, müssen wir eine grundsätzliche Entscheidung treffen im Blick auf Partnerschaft. Nur in Beziehungen mit Christen zu investieren. Zeit zu verbringen, jemanden besser kennenzulernen, der auch gläubig ist. Wir haben einige Frauen in unserer Gemeinde, die mit ungläubigen Männern verheiratet sind. Weil sie später zum Glauben gekommen sind. Und sie sind in meinen Augen Helden. Weil sie gläubig bleiben. Und das finde ich toll. Und Paulus hat auch nicht gesagt, verlasse diesen Mann, weil er nicht gläubig ist. Nein. Zeigt ihm Gottes Liebe. Diese Liebe Jesu. Durch dein Leben. Vielleicht kommt er zum Glauben dadurch. Vielleicht auch nicht. Ich weiß, dass, was vielleicht einige denken. Ja, Karl, die Wahl sieht nicht sehr gut aus. Aber worauf vertrauen wir? Andere gläubige Menschen sind da, die ledig sind. Aber die Frage ist, wie kannst du deine Suche nach einem Partner, Freundschaften, Gott einbeziehen? Gott nicht zur Seite stoßen oder lassen und sagen, das gehört dir nicht. Ja, es gehört ihm auch, dieses Teil von uns. Nächster Punkt. Jesus ist Herr im Arbeitsfeld, Schule und Studium. In Epheser 6, Abvers 5, lesen wir ein paar Worte von Paulus, wo er über Sklaven und Diener und Herren gesprochen hat. Das war gang und gäbe in der Gesellschaft damals. Für uns nicht. Außer wenn man denkt, Sklaven damals hatten die gleiche Stelle oder ähnliche Stelle wie ein Arbeiter. Heute. Er sagt ab Vers 5, ihr Sklaven, gehorcht euer irdischen Herrn, dient ihnen mit ehrerbietigendem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Er führt eure Aufgaben bereitwillig, mit Freude, denn letztlich dient er nicht Menschen, sondern dem Herrn. Er stellt es auf den Kopf, merkt ihr das? Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird. Ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist, als auch euer Herr. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Welche Haltung wünscht sich Jesus von dir in diesem Bereich? Das Prinzip gilt nicht nur für Sklaven, aber auch für uns. Damals und auch heute. In diesen Verhältnissen zwischen Arbeitgeber und Nehmer. Jesus möchte Herr inmitten von Verfolgung. Wenn wir Verfolgung erleben, was auch immer das ist und wie es aussieht, Jesus möchte Herr bleiben über dein Leben. In 1. Petrus Kapitel 4, Abvers 1 lesen wir, Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperlich Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen und ist entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern von Willen Gottes. Ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach nach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu. Das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen und abstoßende Götzendienst. Deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und sie reden abfällig über euch. Doch sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald über alle Menschen Gericht halten wird, über die Lebenden und über die Toten. Und dann sagt er weiter im Vers 12, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen müsste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen. Denn gerade dann ruft der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Etwas anderes wäre es, wenn jemand von euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder, ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist. Oder weil er die Rechte anderer missachtet. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen von Christus genannt ist. Verfolgung zu erleben ist für uns nur schlimm, wenn man keine Hoffnung mehr hat, keine Perspektive der Ewigkeit mehr besitzt oder den Blick Jesu verloren hat. Ich hoffe, dass ihr das überlegt und diesen Punkt mit Verfolgung und im Gebet geht, um mit Gott darüber zu reden. Egal, ob du das jetzt erlebst, diese Art von Verfolgung, was Paulus hier sagt, wenn jemand was Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, das passiert heutzutage. Geh ins Gebet mit dem Herrn und rede mit ihm darüber. Und du wirst dich wundern, was du erlebst, was du hörst, was du spürst, was passiert in deinem Leben. Der letzte Punkt. Jesus möchte Herr unser Geldes sein. Oh, das ist auch so ein gesellschaftlicher No-No, ne? Dass man nicht über Geld in diesem Zusammenhang redet. Das ist doch ein Unterschied zwischen Deutschland und Amerika, dass man über Einkommen oder was kostet das redet. Das macht man nicht in den Staaten. Hier schon. Wir lesen in 1. Timotheus, Kapitel 6, Abvers 9. Sehr gute, richtungweisende Worte von Paulus. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenkliche Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Vers 17. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr Reichtum in solche Taten besteht, ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine sichere Kapitalanlage und sie werden das wahre Leben gewinnen. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Geld oder Mammon? Money oder Mammon? Wer ist dein Herr? Da müssen wir eine Entscheidung treffen. Gott hat nichts gegen Reichtum, dass wir reich werden, sondern woran hängt unser Herz? Denn er möchte, dass wir Freude daran haben, was wir besitzen, was wir haben, aber gleichzeitig bereit sind, das zu teilen, anderen zu helfen, freigebig zu sein, etwas Gutes zu tun mit das, was wir gesegnet sind, was wir bekommen haben. Deswegen nehmen wir einen Kollekte auf, zum Beispiel, jeden Sonntag. Oder es steht bereit, hinten immer diese Kasten. Weil wir wollen Menschen Gutes tun. Wir müssen unsere Miete bezahlen und so weiter. Rechnungen gibt es, auch für eine Gemeinde. Und dazu schreibt Paulus in 2. Korinther 9, Abvers 7. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern, ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu beschüttern, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In allen möchte Gott unser Herr sein, möchte Jesus unser Herr sein. Vielleicht habe ich euch heute mehr Fragen gegeben als Antworten. Das war absichtlich getan, weil ich wollte, dass ihr Zeit nehmt, darüber nachzudenken. Ich habe auch ein Arbeitsblatt, muss mir nur anschreiben, ich kann das dir zuschicken oder ich habe Kopien in der Gemeinde, kann ich dir geben. Und nochmal diese Bibelstellen anschauen und mit Gott ins Gebet zu gehen. Mein Wunsch ist, dass ihr euer Bibel in der Hand nimmt und bedächtig diese Stellen liest. Hört auf Gott und sein Wort. Er leitet uns und er gibt uns die Richtung vor. Der Punkt letzte Woche und diese Woche ist, Jesus ist der Herr. Er möchte mit dir leben. Möge Gott diese Worte, Gedanken, letzte Woche und heute segnen. Ich möchte Gott dich segnen und dein Segen bitten für uns allen, dass er uns sein Segen gibt und dass wir sein Segen spüren in unserem Herzen. Nicht einfach so, dass wir gut fühlen. Nein, er möchte, dass wir dieses Segen mit anderen Menschen teilen. Er möchte, dass wir anderen Menschen segnen. Gott segnet euch. Gott sei mit euch. Wir sehen uns bald. Amen.